请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 22. März 2026, im Programm. Im Wochenendmagazin führt Karina Rother ein Gespräch mit dem Foto- und Videokünstler Tobias Ziloni. Seine beiden Fotoreihen Golden und Maskirovka sind noch bis zum 31. März auf der aktuellen Taipei-Biennale zu sehen. Die Arbeiten porträtieren junge Menschen aus Lettland und der Ukraine aus den 2010er Jahren. Danach folgt das Kaleidoskop mit Joby Hoi und Jojo Long. Heute geht es um das Thema Anwendung und Förderung von Taiwanisch, Hakka und indigenen Sprachen. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
Herzlich willkommen im Wochenendmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und ich bin heute im Gespräch mit dem Fotografen und Videokünstler Tobias Ziloni. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Karina.
Lieber Tobias, wir sprechen heute miteinander, weil deine Fotografien noch bis Ende März im Taipei Fine Arts Museum ausgestellt sind. Und ich gerne wissen möchte, wie es dazu gekommen ist, dass du auf der Taipei Biennale ausstellst und was das auch für eine Erfahrung für dich war. Vorher würde ich gerne noch deine Vita kurz vorstellen und auch erfahren, welche Gedanken hinter deinen Fotografien stecken, die du für Taiwan ausgewählt hast und auch die du sonst so machst. Also du bist geboren in Wuppertal, hast Fotografie in Wales und Leipzig studiert und stellst seither international aus und unterrichtest seit 2022 auch als Professor für Fotografie an der Universität der Künste in Hamburg. Und von dort aus bist du uns jetzt gerade auch zugeschaltet. Und du hast so eine dokumentarische Art der Fotografie und ein wiederkehrendes Thema, nämlich die Kultur von Jugendlichen rund um die Welt. Und auch die Fotos, die gerade im Taipei Fine Arts Museum zu sehen sind, gehören zu der Reihe. Und mich würde jetzt interessieren, was fasziniert dich daran, die Jugendkultur überall auf der Welt zu fotografieren?
Ja, also vielleicht fange ich mal an zu erzählen, dass, genau, du hast ja gesagt, dass ich in Newport studiert habe, zuerst und dann in Leipzig. Und in Newport habe ich so angefangen, da war ich natürlich auch noch selber ziemlich jung als Student, junge Leute zu fotografieren. Das war eigentlich gar nicht so mein Thema oder mein Ziel. Das hat sich so ergeben. Und wenn es im Hintergrund ein bisschen laut ist, ich bin gerade an der Hochschule und wir haben jetzt hier Rundgang in zwei Tagen. Da wird überall gearbeitet. Genau, also ich fand zwei Sachen, also mehrere Sachen spannend. Aber zum einen war es natürlich für mich auch, wie soll ich sagen, leichterer Zugang. Ne? Das war irgendwie ein naheliegendes Thema. Und auch, weil ich glaube, dass man an dem Thema Jugend sehr viel ablesen kann für so größere gesellschaftliche Fragen. Und man setzt ja auch immer so auf die jungen Leute als die, die irgendwie rebellisch sind oder Veränderungen herbeiführen oder wollen. Und gleichzeitig sind natürlich auch die, die am meisten unter, sagen wir mal, Arbeitslosigkeit, hohen Arbeitslosenquote und so weiter leiden, weil es ja genau der Moment im Leben ist, wo es eigentlich losgehen soll. Also das war, also nicht nur, dass mich das einfach so interessiert hat persönlich, sondern dass man, glaube ich, auch sehr viel politisch und gesellschaftlich damit aussagen kann.
Auf der Taipei Biennale stellst du gerade zwei Fotoreihen aus, Golden und Maskirovka, und die sind in Lettland und in der Ukraine entstanden in den 2010er Jahren, späten 2010er Jahren. Und du bist dafür in die Subkulturen von Techno eingetaucht, von Tattoo-Künstlern. Kannst ja bestimmt gleich selber noch erzählen, wo die entstanden sind. Aber warum hast du diese Sammlungen gerade für die Ausstellung in Taipei ausgewählt?
Ja, ich kann vielleicht kurz was zu dem Kontext sagen. Also die erste Arbeit war Maskirovka aus der Ukraine. In dieser Zwischenzeit zwischen Maidan und der Revolution gegen die russlandtreue Regierung und jetzt der Full-Scale-Invasion, also der sozusagen der offenen Kriegsführung Russlands gegen die Ukraine. Und als ich da war, war aber schon die Krim besetzt worden. Es gab im Osten der Ukraine schon diese sozusagen verdeckte Kriegsführung. Ich habe mich aber konzentriert auf Kiew und so verschiedene Szenen, die aber irgendwie auch eine sind, Ich glaube, alles dreht sich so ein bisschen um, ja, wie du gesagt hast, so elektronische Musik und Raves. Und da treffen sich alle, was auf jeden Fall was sehr Undergroundiges da hatte. Weil es halt wirklich, gerade zu dem Zeitpunkt ging es nicht darum, um Geld zu verdienen oder es war sehr viel so selbst organisiert. Und die zweite Arbeit direkt im Anschluss habe ich in Lettland gemacht, Golden, die ein bisschen auch eine Reaktion darauf war. Und ich habe da angefangen, eigentlich sozusagen zu gucken, was passiert in den anderen Ländern der ehemaligen Sowjetunion, die ja in diesem Spannungsfeld sind mit so den imperialen Interessen Russlands und dem Wunsch der Mehrheit oder ein großer Teil der Bevölkerung, sich eher nach Westen zu orientieren. Lettland ist in der EU, ist in der NATO. Aber natürlich einfach auch zu gucken, was bedeutet das dann wirklich für junge Leute vor Ort. Ne? Und ich glaube, die Auswahl der beiden Arbeiten hat viel mit dem Thema der Biennale zu tun, dieses Yearning, was ich als so eine Sehnsucht gelesen habe und so diesem Gefühl, wir wollen eigentlich noch was anderes, wir wollen mehr oder so. Das reicht noch nicht. Also so ein Grundgefühl, was wir natürlich auch gerne mit Jugend verbinden. Ich glaube, das ist das eine. Das andere könnte man natürlich schon politisch Parallelen ziehen, geopolitisch, von zum Beispiel den baltischen Ländern, von der Ukraine, unter diesem großen Druck Russlands zu Taiwan im Verhältnis zu Mainland China.
Ist das was du implizit vom Publikum forderst, dass sie diese Parallelen ziehen, oder hast du das explizit irgendwo eingebaut in die Ausstellung, oder ist das nur so eine Assoziation?
Also in der Arbeit ist es natürlich nicht explizit, weil ich damals ja auch noch nicht wusste, dass ich mal in Taiwan ausstellen werde. Als ich jetzt in Litauen habe ich noch eine neue Arbeit gemacht, da gab es tatsächlich, ist auch immer wieder Taiwan gefallen, weil es da so recht enge Beziehungen gibt. Der einzige Ort, das einzubauen in so eine Ausstellung, wäre ja der Text, der die Bilder begleitet. Ich glaube, dass man, wenn man das liest, da so von alleine drauf kommen kann, denke ich mal, vor allem als Besucherin aus Taiwan, wo man natürlich sehr sensibel für diese Themen ist.
Hast du denn, als du in Taiwan warst, auch in Taiwan junge Menschen fotografiert?
Nee, gar nicht. Ich bin zwar ein bisschen rumgelaufen mit der Kamera, aber ich habe gar nicht viel fotografiert, muss ich jetzt leider sagen. Ich habe vor allem die besten Bilder mit dem Handy gemacht und dann bin ich in der letzten Nacht, ich fotografiere immer nachts, nochmal rum und habe versucht, die mit der richtigen Kamera diese Orte nochmal zu fotografieren. Aber Menschen habe ich leider gar nicht fotografiert. Das dauert auch normalerweise länger. Ne? Ich war ja da für die Ausstellung und nicht, um ein neues Projekt zu machen. Würde aber gerne noch mal länger kommen, auf jeden Fall.
Dass es klappt und er das nächste Mal auch in Taiwan fotografisch arbeiten kann, das wünsche ich meinem heutigen Gesprächspartner Tobias Zieloni. Er ist Foto- und Videokünstler und Fotografieprofessor an der Hamburger Universität der Künste. Zwei seiner Fotoreihen, Golden und Maskirovka, werden derzeit auf der Taipei Biennale ausgestellt, die noch bis zum 31. März im Taipei Fine Arts Museum zu sehen ist. Wir haben über ihre Entstehung und den Bezug zu Taiwan gesprochen und werden nächste Woche noch hören, wie Tobias Zieloni die Ausstellungseröffnung in Taiwan im November 2025 erlebt hat. Das war das Wochenendmagazin. Am Mikrofon hörten Sie Carina Rother. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss. Bis nächste Woche.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun geht es weiter mit dem Kaleidoskop.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie,
wie fast immer, Jojo Long
und Chobi Hui,
heute in verschiedenen Dialekten. Ja, Chokwi Hui kann nämlich alle taiwanischen Dialekte.
Na, es gibt's ja gar nicht so viele.
Es gibt massenweise Sprachen in Taiwan, die ganzen Ureinwohnersprachen. Nein, und dann auch das Hakka-Chinesisch, das Minnanü-Chinesisch oder auch Taiwanisch genannt. Und ja, Japanisch sprechen auch viele Leute und noch das Hochchinesisch. Ja. Aber damit es nicht zu schwierig wird, beschränken wir uns auf die drei, Hochchinesisch und Taiwanisch und Hakka-Chinesisch. Mhm. Was heißt denn zum Beispiel nicht schlafen? Schlaf jetzt nicht ein.
Yo, m'hosai.
M'hosai, was ist das jetzt?
不能睡, nicht schlafen.
Ich meine Taiwanisch oder Hakka-Chinesisch?
Hakka.
Ah, m'hosai.
Genau,
und
genau.
Jojo ist gleich, oder?
Ja, ja.
Wird das
Jojo
zu, ist oder wird das zu Juju? Juju. Jojo, m'hosai.
Jojo, m'hosai.
Mhm. Ja, und dann auf Taiwanisch?
Jojo, m'tankun.
Oh, also das nicht ist gleich, ne? Aber dann tankun, schlafen ist anders.
Ja.
Tankun. Ja, und auf Chinesisch?
Tankun.
Auf Hochchinesisch?
Hochchinesisch. Jojo, 不要睡了。
Also, Bu ist ja nicht und Shui ist schlafen. Das klingt dann aber eher wie das Hakka-Chinesische, ne? M'shui. Hast du eben gesagt, oder? Jojo, m'shui.
Jojo, m'hosai.
Ah, m'hosai. Und das Shui klingt auch wie Shui, schlafen.
Ja, genau.
M'hosai. Genau. Ja, es gibt schon gewisse Ähnlichkeiten, aber,
aber doch nicht,
wenn man es nicht gelernt hat, versteht man es doch nicht. Genau, so ein bisschen wie Deutsch und Niederländisch und Dänisch vielleicht noch so ein... Ähnlich, man glaubt ja, das kommt mir bekannt vor, aber man versteht es dann doch nicht.
Ja, daher gibt es hier in Taiwan zum Beispiel immer die Debatten, ob es sich hier um verschiedene Dialekten handeln oder Sprachen.
Ja, das muss man den Sprachforschenden überlassen, den Linguisten, die können darüber diskutieren. Aber wer diskutiert denn in Taiwan darüber? Die Politiker, meinst du?
Oder? Ja, ja, auch. Und viele Forscher natürlich auch. Ja. Aber es ist egal. Wichtig ist, dass man eigentlich miteinander zurechtkommen durch die Sprache. Ja, wenn man noch mehr Sprache oder Dialekte beherrschen könnte, dann hat man natürlich mehr Möglichkeiten, die anderen zu verstehen.
Ja, oder umgekehrt. Wenn alle keine Dialekte mehr sprechen, sondern nur noch die Hochsprache, dann verstehen auch alle.
Ja, genau, ja, genau.
Und der Trend ist vermutlich leider zu letzterem hin, ne, dass die jungen Menschen immer weniger Dialekte verstehen, geschweige denn sprechen. Also du hast, glaube ich, wieder tolle statistische Zahlen, ne, wie viele Leute in Taiwan im Alltagsleben oder erstmal, wie viele Leute überhaupt Taiwanisch verstehen, den taiwanischen Dialekt. Also das, was wir eben hatten, Jojo.
Tankun.
Tankun ist das nicht eine berühmte Firma, Tankun. Die haben doch ganz berühmt in ganz Taiwan, die verkaufen doch alles, was mit Computer und so zu tun hat. Tankun.
Nein,
heißen die Schläfer.
Tankun.
Ja, heißt die Firma irgendwie Schlafen?
Nein.
Das ist nur ein zufälliger gleicher Laut, okay.
Genau. Da muss man darauf zurückkommen, also wie das taiwanische Volk zusammensteht. Eigentlich etwa so 70% der Taiwaner, deren Vorfahren kommen aus Fujian.
Ja.
Und dort wird dann Fulauhua gesprochen. Also die Nachkommen von diesen Leuten, diese früheren Einwanderer, die sprechen dann Fulauhua.
Fu-Chinesisch.
Genau.
Ja, oder jetzt, hier in Taiwan eben dann zu Taiwanisch umbenannt. Ja.
Also etwa so über 70% und dann 20% aus Guangdong, chinesische Provinz Guangdong. Aber die Leute sprechen dort nicht Kantonesisch, sondern Hakka.
Ach so.
Ja, deswegen die Fulau-Leute machen jetzt etwa so, wie schon gesagt, 70 bis 75% der Bevölkerung Taiwans aus. Und diese können meistens noch Taiwanisch sprechen.
Ja.
Und die Hakka-Leute können weiterhin Hakka sprechen.
Ja.
Also daher die zwei Dialekte oder die zwei Sprachen werden hier in Taiwan auch sehr viel gesprochen.
Ja, aber Bihoi, ich bin ja auch viel an Schulen unterwegs. Irgendwie, da höre ich überhaupt keinen Dialekt. Also da spricht niemand Dialekt.
Ja, genau, die jungen Leute, die lernen nicht so fleißig die sogenannte Muttersprache. Ja, nee.
Für die ist doch Chinesisch jetzt die Muttersprache.
Ja, eigentlich.
Mandarin-Chinesisch, Hochchinesisch.
Ja, genau. Ja, zum Beispiel bei mir zu Hause, meine Kinder können eigentlich fast nur Hochchinesisch.
Ja, meine Kinder auch, die können Hochchinesisch und Deutsch.
Okay,
ja, aber, sehr gut. Aber obwohl meine Frau Hakka ist und obwohl die auch oft mit ihrem Vater auf Hakka plaudert, die Kinder haben das nicht gelernt, genau. Mhm. Wir haben uns auf Chinesisch, also Hochchinesisch und Deutsch konzentriert.
Also bei uns zu Hause eigentlich nur auf Hochchinesisch konzentriert. Aber das stimmt auch nicht ganz. Meine Tochter hat dann später, als sie schon erwachsen ist, dann angefangen, Hakka zu lernen.
Ja, wieso das denn plötzlich? Ja, das braucht sie doch gar nicht.
Ich habe ihr diese Hakka-Sprache nicht beigebracht. Und sie lernt ja diese Sprache von sich aus. Und Grund dafür ist, weil die Oma ein paar Jahre vor ihr Sterben konnte sie kaum noch andere Sprache, bis auf ihre Muttersprache zu sprechen.
Das ist ja interessant. Ja. Hatte die noch in der Kindheit Japanisch gelernt in der Schule?
Ja, in der Schule in Japanisch.
Und dann, als die Chinesen kamen, Chinesisch?
Gelernt.
Ja. Genau, gelernt. Also, aber die Muttersprache war Hakka. Also genau. Die hat von klein auf zu Hause Hakka gesprochen und dann musste sie in der Schule Japanisch lernen und dann später in der Schule Chinesisch, Hochchinesisch lernen. Und interessant, im Alter wurde sie wahrscheinlich leicht dement und hat diese angelernten Sprachen vergessen, aber die Muttersprache konnten sie noch. Und das war dann der Grund für deine Tochter, um mit der Oma sprechen zu können, dass sie Hakka-Chinesisch noch gelernt hat.
Ja, da hat sie fleißig online gelernt und lernte auch einen anderen Akzent oder so.
Ach so.
Etwas leichter veränderte. Wir können uns verständigen auf Hakka, aber sie spricht wirklich mit einem anderen Akzent.
Aber die Oma hat sie dann auch verstanden.
Nee, das ist eine traurige Geschichte.
Oh, nee.
Als mein Tochter ein bisschen Hakka sprechen konnte, ist die Oma schon gestorben.
Oh, ja.
Aber ich meine, schon eine schöne Geschichte auch.
Ja. Gut, jetzt aber zurück zur allgemeinen Jugend. Ich meine, deine Familie, meine Familie sind vielleicht nicht so repräsentativ für taiwanische Familien. So allgemein, die Jugendlichen in Taiwan, die sind in der Regel nur einsprachig. Also würde ich mal sagen, die können Hochchinesisch und immer weniger Leute benutzen aber Taiwanisch. Also wenn ich in der Schule Deutsch unterrichte, versuche ich immer zu erklären, ja, Deutsch ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ja, überlegt euch, das ist ja eine Schwestersprache mit Englisch, so wie Hakka und Taiwanisch und Chinesisch. Und dann frage ich, wer kann denn Taiwanisch noch hier? Niemand. Also die kennen vielleicht auch manche Wörter, aber sie können das nicht mehr sprechen. Und das ist vor allem jetzt die letzten 5 Jahre so durch die Reihe gewesen, dass da niemand mehr Hakka oder Taiwanisch konnte. Ich wollte dann immer Beispiele nennen, aber wenn die das nicht können, bringt das ja gar nichts.
Nee. Ja, wie gesagt, ich habe einige Berichte gelesen und gibt's Statistikzahlen. Und tatsächlich nach dem Statistik könnte jetzt etwa nur 6-10% der Jugendlichen unter 13 Jahren Taiwanisch
so
können.
So wenig. Ich dachte mir, im Süden Taiwans wären das vielleicht noch 20-30%. Aber das ist jetzt für ganz Taiwan, oder wie?
Ja, für ganz Taiwan. Aber ich würde sogar noch sagen, unter diese 10%, dann können sie meistens wahrscheinlich nur passiv hören.
Aha.
Und nicht unbedingt aktiv sprechen.
Also das ist aber schnell gegangen. Also vor 30 Jahren, als ich noch hierher kam, da habe ich noch sehr viele junge Menschen auch auf Taiwanisch sprechen hören.
Ja, tatsächlich. Die ältere Leute in Taiwan, die meisten können schon diese Sprache.
Ja, da höre ich auch immer noch Leute Taiwanisch plaudern. Bei den älteren Generationen, ja, aber bei den jungen Leuten vor 30 Jahren war das auch eigentlich noch oft zu hören, jetzt gar nicht mehr.
Aber das kommt auch sehr darauf an, in welcher Gegend man diese Sprache benutzt. In Nord-Taiwan zum Beispiel, in der Stadt Taipei, dann sprechen alle Chinesisch.
Ja, wie in München, ne? Da spricht auch keiner Bairisch mehr in München.
Genau. Aber auf dem Land oder...
Auf dem Land, ja, da reden wir nur Bairisch. Also richtig, ja, so richtig Bairisch. Ja, von hinter Hugelhapfing, gell?
Ja. Nee, verstehe ich kein Wort.
Ja. Musste auch nicht, das war nicht wichtig.
Ah, doch, war wichtig mit dir zu kommunizieren, oder was? Okay, die Regierung hatte eigentlich schon seit 2018 eine neue Politik eingeleitet. Die wollen dadurch die Muttersprache in Taiwan fördern.
Ja, meine Töchter müssen darunter leiden. Ja, die mussten dann auch einmal oder zweimal die Woche einen Hakka-Kurs belegen. Und da meine jüngere Töchter, da waren dann nur 2 in diesem Kurs, 2 Leute, weil
Und das ist doch gut.
Eigentlich schon, aber also sie hat dabei nichts gelernt. Und meine ältere Tochter hatte auch an der Schule ein Jahr, glaube ich, lang auch mal Hacker, aber da ist nichts hängen geblieben. Das bringt ja nichts, wenn man das nicht täglich anwendet. Ich meine, das weiß man doch. Sprache lernen muss täglich angewendet werden.
Aber es hat eigentlich auch seinen Vorteil, dass nicht alle Schüler Hakka sprechen können. Meine Tochter hat einmal an einem Hakka-Wettbewerb teilgenommen.
Und gewonnen.
Ja, gewonnen.
Super. Oh.
Weil es nur zwei Teilnehmer gab.
Oh.
Hat sie einen Preis gewonnen.
Ja, ich weiß, also das verstehe ich nicht. Ne? Da haben wahrscheinlich Politiker wochenlang daran gesessen, dass sie diesen Plan zur Förderung der Muttersprachen ausarbeiten und dann setzt das so wenig Früchte an.
Hat doch ein bisschen geholfen.
Ja, deine Tochter.
Ja, meine Tochter, sie hatte einen Text auf Chinesisch geschrieben.
Und dann?
Und dann
hat sie gesagt, Mama, wie liest man das auf Hakka?
Genau, und dann hat sie Bopomofo dazu, diese Lautsprache dazu geschrieben und hat das auswendig gelernt.
Ja, wie alt war sie da?
Damals etwa 11 Jahre.
Mit 11 Jahren, das ist auch schon eine Zeit her, genau. Und es gibt sogar auch Unterricht für Ureinwohnersprachen. Also wenn irgendjemand der Schüler Eltern hat, die aus einer Ureinwohnerfamilie kommen, dann darf dieses Kind statt Hakka oder Taiwanisch eben die entsprechende Ureinwohnersprache wählen, dass sie das in der Schule lernt.
Es gibt zwar diese Pläne, aber der Plan kann in der Praxis schwer verwirklicht werden, weil die Schule kaum qualifizierte Lehrkräfte für diese Sprache finden können.
Ach so.
Ja, das weiß ich. Meine Tochter musste zu ihrer Grundschulezeit auch Muttersprache lernen und sie wollte ja Hakka lernen, aber da gab es keine Lehrerin.
Aha.
Ja, und daher, ja.
Musste sie Taiwanisch lernen.
Ja, genau. Und mein Mann hat deswegen bei der Schule protestiert. Wenn die diese Plan schon bekannt gegeben hatten, dann sollen die auch diese Plan verwirklichen.
Ja. Ne? Und hat dein Mann sich dann bereit erklärt, dort ein bisschen Hakka zu unterrichten?
Nein.
Philosophisches Hakka.
Das wäre ja noch komplizierter. Ich meine, damals...
Du bist doch qualifiziert. Du hättest das doch anbieten können.
Nein. Man braucht ja eine Lizenz oder sowas.
Um zu unterrichten, um zu lehren.
Ja, gelernt. Und geschweige denn viele indigene Sprachen, da viele Sprachen wurden von ein paar hundert Leuten gesprochen, noch heute. Unter denen, was weiß ich, manche wohnt in Nord-Taiwan, manche in Süd-Taiwan und die können auch nicht extra wegen irgendeiner Schüler nach Taipei kommen oder irgendwo hinkommen und Unterricht geben. Nein, das ist nur viele Pläne, schöne Pläne,
schöne
gut
Pläne,
gemeint.
Aber nichts zu realisieren. Ja.
Nein, eben.
Ja, das heißt, diese Sprachen und Dialekte werden langsam aussterben, oder? Eigentlich schon.
Ja, ich fürchte ja schon. Allerdings, die Regierung versuchte, diese Sprache noch zu retten.
Ja, aber es ist, glaube ich, für die Katz. Also ich glaube, da ist nichts mehr zu retten.
Überhaupt habe ich doch den Eindruck, dass zum Beispiel im Fernsehen oder in den vielen Medien, da sieht man schon immer mehr Leute und viele junge Leute sich bemüht, auf Taiwanisch zu sprechen. Zum Beispiel in diese Golden Melody Award. Da gab es früher nur beste Sängerinnen und Sänger und man sagt nicht beste Sängerinnen in chinesischer Sprache, in Hakka-Sprache.
Aber jetzt wird unterschieden.
Ja, jetzt gibt's
beste Hakka-Sängerin, beste Taiwanisch-Sängerin, beste Hochchinesisch-Sängerin.
Genau, die wollen diese Sprachen fördern. Viele junge Leute wollen zeigen, dass die Identität mit Taiwan stärken möchte. Dann sprechen sie ganze Zeit.
Absichtlich sprechen sie Taiwanisch, um zu zeigen, wir Taiwaner sind anders als die Chinesen
in
China. Wir haben unsere eigene taiwanische Sprache.
Oder in der politischen Szene sieht man auch immer mehr Mitglieder von der DPP-Partei zum Beispiel, die sprechen immer öfter Taiwanisch.
Ja, aber dann verstehen ja gar nicht alle Politiker, was die sagen.
Aber deren Fans oder deren Unterstützer
also sind begeistert.
Ja,
die sind begeistert.
Die Sprache, ja. Auf jeden Fall, Sprachpolitik ist auch eine sehr wichtige Politik für alle Regierungen. Zum Beispiel, als ich klein war, war, da habe ich sehr viele chinesische Geschichte oder Geografie auswendig gelernt.
Ja.
Und jetzt dann lernt man taiwanische Geschichte, taiwanische Literatur.
Ja, aber also in der Schule, das wird schon immer noch auf Hochchinesisch unterrichtet. Also meine Töchter mussten das ja auch alles lernen, aber nur Hochchinesisch. Also der Unterricht, die Unterrichtssprache, die Amtssprache ist nach wie vor Hochchinesisch.
Ja, aber ich kann mich noch daran erinnern, ein der ehemalige Premierminister, Yoshi Kun, der hat gewollt, Taiwans Amtssprache soll in 10 Jahren von Hochchinesisch auf Englisch.
Auf Englisch?
Ja, geendet werden, aber die Jahre sind vorbei, natürlich ist nichts geworden.
Das nicht, ja. Ich meine, früher war es ja mal das andere Extrem, da war Taiwanisch ja sogar verboten. Ne, als Chiang Kai-shek noch Diktator war hier, da durften viele an der Schule kein Taiwanisch sprechen.
Genau.
Warum?
Ja, wie gesagt, die wollen durch diese Sprachpolitik alle Leute in Kontrolle bringen oder so, dass die dann anders denken oder überhaupt...
Dass die nicht mehr anders denken.
Okay, das ist auch okay.
Oder dass sie alles verstehen, was die Leute sagen. Ja, da kamen ja, 2 Millionen Chinesen und Westlandchiner hier herüber nach dem Zusammenbruch des Chiang Kai-shek-Regimes in China, das waren doch 2 Millionen, ne?
Und stimmt.
Die haben natürlich kein Taiwanisch verstanden. Mhm. Und wenn Leute auf Taiwanisch gesprochen haben, war das für die schon mal verdächtig, ne? Sprechen die was Böses über uns? Sprechen die was Böses über die Regierung oder so? Das war wahrscheinlich auch so eine Angst, eine Grundangst vor dem Taiwanischen.
Außerdem, die 2 Millionen aus China gekommenen Chinesen, die sprachen damals auch nicht alle Hochchinesisch.
Ja, die hatten jeder ihren eigenen Dialekt, ne? Genau, die aus Sichuan, Sichuanesisch und die aus Hunan, Hunanesisch. Ja. Gibt's das überhaupt?
Ja, doch.
Und Shanghaiesisch und
Shanghai-Dialekt und so, gibt's tatsächlich.
Und deswegen war natürlich Hochchinesisch eine Lingua Franca, mit der sich alle verständigen konnten. Aber das Problem gab's ja schon vorher in China, also dass man eine gemeinsame Sprache brauchte, und das war eben das Mandarin-Chinesisch.
Ja, genau. Ich denke, eine einheitliche Sprache zu haben, ist vielleicht einfacher für die Regierung, aber die Muttersprache zu fördern ist auch eigentlich wichtig für die Erhalten der Kultur oder überhaupt Entwicklung der Kultur.
Ja, das sagst du, und du hast deine Kinder aber nicht in Hakka unterrichtet.
Nein, ich habe nicht so viel Zeit und Geduld, also, um das alles zu machen. Ja, vor allen Dingen, die Kinder müssten noch Englisch lernen und in Deutschland noch Deutsch lernen. Und ich denke, die Herausforderungen waren einfach zu groß und sind jetzt natürlich auch zu groß.
Und daher. Ja, und vor allem, wenn man jetzt schaut, was sie jetzt brauchen. Dein Sohn ist, glaube ich, in Deutschland, der braucht Deutsch. Und deine Tochter ist auch irgendwo in Europa, die
jetzt
braucht vor allem
Frankreich.
Englisch. Die ist in verschiedenen Ländern Europas unterwegs, die braucht vor allem Englisch. Also du hast die richtige Entscheidung getroffen. Ne? Mit Hakka werden sie in Deutschland und Europa nicht weit kommen.
Ja. Mit Hakka können die nur mit Mama sprechen, aber die wollen alle nicht mit Mama sprechen.
Oh. Und darum bist du hier im Radio, ne?
Ja,
damit du viele Leute hast, mit denen du sprechen kannst. Und das ist doch wieder ein schöner Abschluss für heute. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren bei Radio Taiwan International und der Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon verabschieden sich wie fast immer
Jojo Long
und Cho Bihoi
dabei aus Taipei.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 22. März 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.